Vater, ich danke dir für diese tolle Gemeinde, die du hier in diese Stadt gestellt hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir Geschwister sein dürfen und dass wir einander stützen und tragen und helfen dürfen. Und ja, es ist toll, was du für einen Plan hast. Und ich bitte dich, Herr, jetzt auch für die nächste Zeit und jetzt auch für dein Wort, Herr, dass du es uns aufschließt, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst und uns etwas eröffnest von deinem Wesen und von deiner Natur und von dem, was dein Sohn uns mitteilen will durch das, was er getan hat hier auf der Erde. Danke für deine Liebe. Mach uns einfach zum Kanal für deinen Heiligen Geist, dass dein Heiliger Geist zwischen uns fließt und dass wir auf dich konzentriert sein können, Herr. Amen. Bevor ich den Bibeltext lese, habe ich eine kleine Übung für euch. Also, ich würde euch bitten, dass ihr einfach vielleicht mal, wenn das okay für euch ist, die Augen schließt und versucht, euch etwas vorzustellen. Also, stell dir vor, du bist gesegnet mit einer außergewöhnlichen Begabung. Sagen wir mal Geige spielen. Sagen wir mal, du kannst wirklich super Geige spielen. Du kannst das richtig gut und du füllst Konzertsäle mit dieser Begabung. Große Künstler wollen unbedingt mit dir zusammenspielen. Du spielst vor ausverkauften Häusern. Du spielst in der Boston Symphony Hall, im Konservatoriumssaal in Moskau, in der Carnegie Hall in New York. Und es fühlt sich wirklich gut an, etwas richtig gut zu können. Du genießt das. Die Menschen erkennen dich auf der Straße. Du kannst nicht mal eine Tüte Brötchen holen, ohne Autogramme zu geben. Dein Lächeln erobert die Selfie-Welt. Und du hörst dich sogar schon im Schlaf Geige spielen. Du hast deine Geige immer dabei, denn egal wo du hinkommst, heißt es, bitte spiel doch etwas für uns. Selbst deine eigene Familie, dein Rückzugsort, zum Beispiel an Weihnachten, kann nicht darauf verzichten, dich spielen zu hören. Verwandte, Freunde, Nachbarn, Schulkameraden oder welche, die vorgeben, deine Schulkameraden gewesen zu sein, alle wollen dich nur noch spielen hören. Sie sind verzückt von dem, was du kannst. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Und jetzt lese ich euch einen Bibeltext. Der steht in Johannes Kapitel 4, Vers 46 bis 54. Johannes Kapitel 4, Vers 46 bis 54. Ich lese nach Schlachter. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn. Er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Soweit der Bibeltext für heute. Ich habe ein paar Punkte für euch. Das erste ist so ein bisschen das Umfeld, also in welcher Situation befinden wir uns hier eigentlich, weil ich glaube, das ist ganz spannend und interessant und das hilft uns auch zu verstehen, warum sich das so entwickelt hat. Das zweite ist ein Satz, der heißt, es ist keine Frage der Größe. Das dritte ist, warum? Und der letzte Punkt ist, wo bin ich? Also erstmal zu dem Umfeld. Da ich am Anfang selber da nicht so richtig sicher war und auch mit Anja, wir waren da nicht so ganz klar, es geht hier nicht um den Hauptmann von Kapernaum. Ja? Also wir kennen eine Geschichte aus der Bibel von dem Hauptmann von Kapernaum, dessen Diener von Jesus auch geheilt wird durch so eine Fernheilung. Ja? Das steht in Matthäus 8 und das kann man schnell durcheinander bringen, weil dort wird dieser Hauptmann sehr gelobt für seinen Glauben, den er hat. Und das dürfen wir hier nicht verwechseln. Das ist also eine ganz andere Geschichte hier. Man sieht das, wenn man die Geschichten nebeneinander legt, dann sieht man die Unterschiede. Ja, das einmal geht es um einen Diener, das andere Mal geht es um einen Sohn. Aber nur weil es, das einmal geht es um einen römischen Hauptmann. Hier geht es um einen königlichen Beamten aus dem Königssaal von Herodes. Also das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Und was ich auch gut finde und interessant finde, in den Versen davor, wenn wir uns das mal anschauen, so ab Vers 43 und auch vor 43, da geht es darum, dass er gerade aus Samaria kommt, ja, und er erlebt diese Geschichte mit der Frau am Brunnen, mit der Samariterin, die er anspricht, und die Samariter damals hatten echt einen ganz schlechten Stand, ja, also das waren die Ungläubigen, das waren die Heiden, also mit denen durfte man keinen Kontakt haben. Da gab es einen großen Stress so zwischen Jesus und seinen Jüngern, ja, dass er die überhaupt angesprochen hat. Eine Frau alleine und eine Samariterin. Und in den Versen hier davor lesen wir also, dass er daherkommt und dass es eben um dieses Kana geht, wo er das erste Wunder getan hat, nämlich aus Wasser Wein gemacht hat. Und nicht bloß ein paar Liter, also da ging es richtig um Mengen. Ja? Also ein großes Wunder. Und interessant finde ich, dass hier steht in dem Vers 45, sie alle also waren auch zu dem Fest gekommen. Also die Leute, zu denen ihr hier spricht und die hier dabei sind, als das passiert mit diesem königlichen Beamten, die waren auch auf der Hochzeit. Und nun sagt man sich vielleicht, na also wie realistisch ist das denn? Und da kann ich euch Zeuge sein, weil wir hatten ja das Privileg, als Familie bei einer Hochzeit in Israel dabei zu sein, in Nazareth, nämlich bei der Hochzeit von Brennen und Abla, also von dem amerikanischen Missionar, Den einige von euch auch persönlich kennen. Die haben in Nazareth geheiratet und wir waren das erste Mal bei so einer richtigen orientalischen Hochzeit dabei. Und das war, ich weiß es nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr so erinnern, aber es waren ein paar hundert Leute, ich glaube 400 Leute oder so. Und wir waren total überwältigt und waren hin und weg und wir haben gesagt, wir haben auch mit den Leuten dort gesprochen und haben gesagt, also so eine große Hochzeit haben wir ja noch nie erlebt. Und haben die abgewunken, haben gesagt, das ist eine mickrige Hochzeit. Das ist eine ganz kleine Hochzeit. Bei uns fangen normale Hochzeiten erst so ab 800 Leute an. Das hier ist eine kleine Hochzeit. Das heißt also, diese Situation, dass also ein ganzes Dorf oder eine ganze Gegend bei so einer Hochzeit dabei ist, ist tatsächlich ganz normal. Bis heute. Bis heute ist das normal. Und das wollte ich euch einfach mal mitgeben, dass das also wirklich auch realistisch ist, was dort steht. Und für Jesus ist das natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Und jetzt kommen wir mal so langsam an diesen Text dran, weil er kommt aus Samaria, was bekannt dafür war, das sind die Ungläubigen. Und er lebt etwas, dass dort sein Wort und dass er dort angenommen wird. Also die kennen ihn gar nicht und er erzählt ihnen, wer er ist, und dann nehmen sie ihn an. Also diese Frau trägt auch diesen Glauben in das Dorf hinein und sie nehmen ihn auf und nehmen ihn an. Und man glaubt ihm und man glaubt an ihn. Und dann kommt er nach Galiläa zu den Seinen, ja, zu seinen Leuten, die es besser wissen müssten. Und dort glaubt man an seine Wunder. Das ist das, woran man glaubt. Ich komme zum zweiten Punkt. Es ist keine Frage der Größe. Wenn ihr euch diesen Text anschaut und wenn ihr euch dieses anschaut, was Jesus da erlebt, wollte ich euch noch mal eine Sache mitgeben, weil ihr denkt vielleicht, vielleicht hängt der Glaube ja doch ein Stück weit an der Größe des Wunders, weil hier in dem Fall ist es ja so, das ist ein echtes Glaubens-Happy End, ja? Also wenn man hört, er und sein ganzes Haus glaubte, so am Ende, das ist eine tolle Entwicklung, ja? Das ist etwas, wo man sagt, klasse. Und jetzt könnte man versucht sein und sagen, na, bei so einem Wunder, das ist ja vorprogrammiert, genau noch zu der Uhrzeit, das ist ja keine Überraschung. Und ich will euch eine Geschichte aus meinem persönlichen Leben erzählen, wo ich eine ähnliche Situation erlebt habe und wo das krasse Gegenteil passiert ist. Wir sitzen bei mir auf Arbeit mit Kollegen zusammen am Tisch und wollen uns eigentlich Mittagessen bestellen. So 4, 5 Kollegen sitzen da. Da kommt jemand rein und sagt, einer meiner Kollegen ist gerade nach Hause gegangen oder ist gerade ins Krankenhaus gefahren. Das ist was ganz Schlimmes passiert. Und wir hatten, nachdem uns das erzählt wurde, hatten wir alle schlagartig keine Lust mehr, was zu essen. Weil die Situation war die, dass sein Vater versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Der hat also eine Flüssigkeit getrunken, die unweigerlich dazu führt, dass das bedeutet, dass man den Löffel abgibt, ja, dass man stirbt. Und wir waren alle echt betroffen, ja, weil wir sind ein sehr kleines Haus und wir Kollegen verstehen uns sehr gut untereinander und wir waren echt sprachlos. Wir haben da an diesem Tisch gesessen und keiner konnte was sagen. Wir waren alle echt ruhig. Und dann hatte ich diesen Impuls, dass wirklich der Herr zu mir gesagt hat, ich möchte, dass du jetzt betest in dieser Situation. Und ich dachte, naja, wie kommt das an? Aber ich habe mich dann überwunden, habe gesagt, ich weiß nicht, wie ihr jetzt damit umgeht, mit dieser Situation, aber mir würde es helfen, jetzt einfach ein Gebet zu sprechen. Und wenn das okay für euch ist, würde ich das auch gerne laut machen. Und ihr könnt einfach zuhören und könnt auch einfach ruhig sein. Und dann habe ich Gott diese Situation hingelegt und habe gesagt, du siehst das, Herr, und du kennst die ganzen Umstände, du kennst die Situation, du hast das alles in deiner Hand und ich weiß nicht, was dein Plan damit ist. Aber ich weiß, dass du derjenige bist, der machtvoll genug ist, diese Situation zu verändern. Du bist derjenige, der dafür sorgen kann, dass dort kein Schaden entsteht. Du bist derjenige, der diesen Vater retten kann. Und eine Woche später stehe ich mit einer Kollegin zusammen und da sagt die, hast du das denn schon da gehört? Und ich sage, nee, was denn? Und das ist eine Kollegin, die auch schon mal hier in unserer Gemeinde war, bei einer Feier und so, also die kennt das, die weiß, dass ich Christ bin und die weiß auch ein bisschen mehr noch über den Glauben, glaubt aber selbst nicht. Und sie sagt, naja, also als der ins Krankenhaus gekommen ist, haben die Ärzte gesagt, es gibt keine Chance. Es gibt keine Chance. Sie haben ihm zwar den Magen ausgepumpt, aber sie haben gesagt, bei dem, was er da getrunken hat und bei der Menge, der wird sterben. Es gibt keine Chance. Und er hat überlebt. Er hat überlebt. Und die Ärzte haben gesagt, sie verstehen es nicht. Sie haben keine Erklärung dafür. Und da habe ich meine Kollegin angelächelt und habe gesagt, und du weißt es genau. Du kennst den Grund dafür. Und keiner von denen, die das erlebt haben, die dieses Wunder direkt vor Augen gesehen haben, keiner von denen glaubt heute. Keiner. Vielleicht gibt es ein Samenkorn, was gesetzt ist, was irgendwann aufgeht. Ich will euch nur sagen, die Größe eines Wunders, für mich ist das vergleichbar. Ja? Die Größe eines Wunders hat überhaupt nichts damit zu tun, ob daraus Glauben entsteht oder nicht. So traurig, wie das manchmal ist. Ja? Gerade wenn man so etwas erlebt, dann sagt man doch, na also, das muss doch die Leute anfassen, das muss doch dazu führen, dass jemand losgeht und sagt, preis den Herrn, der ihn vorher nicht gekannt hat. Okay, aber es ist so. Und so hätte es theoretisch auch in dieser Geschichte laufen können. Auch der Vater hätte hier frustriert weggehen können, weil Jesus ja nicht mitgekommen ist. Das war ja sein Wunsch. Ja? Und er hätte diese Heilung auch dem Zufall zuschreiben können und sagen können, naja, gut, dann auch so hätte es laufen können. Aber es war anders. Der nächste Punkt, den ich habe, ist die Frage nach dem Warum. Weil, also das war mein erster Impuls, als ich das gelesen habe, in dieser Situation. Das ist doch eine harsche Antwort, oder? Also, da kommt jemand mit einer Not zu Jesus, und zwar eine tiefe Not, und Jesus antwortet so harsch. Warum tut er das? Warum redet er so hart? Hab überlegt, war Jesus vielleicht einfach nur sauer, weil er hat ja erkannt, dass es ihnen nur um die Wunder ging, dass sie ihn so als Jahrmarktattraktion haben wollten? Warum? Ich denke, und da komme ich so ein bisschen zurück auf das, wo ich euch am Anfang aufgefordert hatte zu. Ich denke, dass es ihnen einfach nicht um das ging, was er ist, sondern um das, was er kann. Ja, es ging ihm nicht um das, was er ist, sondern um das, was er kann. Und die Menschen drängten Jesus in eine Rolle. Sie meinten, erfüll doch einfach unsere Erwartungen. Das sind unsere Erwartungen. Wir erwarten jetzt, dass du den Sohn gesund machst, dass du mitgehst und erfüll einfach unsere Erwartungen. Das ist das, was wir von dir wollen. Aber die eigentlich interessante Frage, warum konnte er das denn an der Hochzeit zu Kana? Warum konnte er das machen? Diese Frage stellt keiner. Die Frage stellt keiner. Und das war jetzt so der Blick auf die Leute, ja? Das Warum bei den Leuten. Was den Mann angeht, ja, wenn man jetzt nochmal auf diesen Mann schaut, auf diesen königlichen Beamten, also die Antwort von Jesus, führt euch das vor Augen. Also mein Eindruck ist gefühlskalt, ja, und politisch unklug. Also warum gefühlskalt und politisch unklug? Gefühlskalt, da ist ein Vater. Dieser Vater bangt um das Leben seines Sohnes. Die Verzweiflung ist groß. Ihr müsst euch vorstellen, das waren 25, 30 Kilometer weg. Der verlässt also seinen Sohn, der im Sterben liegt. Das war vielleicht das letzte, der hätte davon ausgehen müssen, das letzte Mal, dass ich mein Kind sehe. Er verlässt seinen Sohn und er kann sich nicht sicher sein, dass er bei der Rückkehr noch lebt. Der geht also auf volles Risiko. Und in dieser tiefen Verzweiflung wendet er sich an Jesus. Und die Reaktion von Jesus ist, dass er Unglauben vorwirft. Er wirft Unglauben vor. Warum jetzt Unglauben? Weil er sagt, euch geht es hier nur um die Wunder. Das ermüdet mich. Das ist noch die freundlichste Formulierung, die man da rein interpretieren kann. Es geht euch nur um die Wunder. Und warum ist das, also das ist diese Sache, mit, das kommt für mich gefühlskalt an. Ja? Und jetzt kommt der nächste Punkt, politisch unklug. Das ist politisch nicht nur inkorrekt, wie er reagiert, sondern politisch geradezu dumm. Das ist ein königlicher Beamter gewesen. Und das hat Jesus ja gewusst, er kennt die Leute. Er sagt vor versammelter Mannschaft sagt er zu dem königlichen Beamten, nö, du willst doch nur ein Wunder sehen. Ihr wollt doch nur ein Wunder sehen. Also so eine Ablehnung und so ein Vorwurf, da wurden in der Zeit Leute schon für weniger sofort ins Gefängnis geworfen. Also politisch total unklug, was Jesus da gemacht hat. Aber dem ist das, der macht das trotzdem. Und jetzt ist die Frage, warum tut er das wirklich? Das hat mich echt umgetrieben. Ja? Warum reagiert Jesus so in so einer Situation? Und ich denke, dieser Grund, der erste Grund, den man vielleicht so denkt, dass Jesus enttäuscht ist und dass er trotzig ist, weil er so auf Samaria guckt, was er da erlebt hat und was er hier erlebt. Ich glaube nicht mal, dass das der Grund ist. Vielleicht spielt es mit rein, aber ich bin auf drei Gründe gekommen, wo ich sage, das könnte es doch sein. Das könnte es sein. Der erste Grund ist, den ich erkannt habe für Jesu Vorgehen, ist Gottes Natur. Weil Gottes Natur, und das ist eine Sache, die ich auf meiner Reise durch die Bibel in letzter Zeit immer wieder sehe, Gottes Natur ist geprägt von zwei großen Punkten. Das eine ist Wahrheit und das andere ist Liebe. Also Gott und Jesus sind Wahrheit und Liebe. Die Wahrheit ist, dass er in ihre Herzen geschaut hat und dass er gesehen hat, worum es ihnen eigentlich ging, nämlich um das Wunder. Und das knallt er ihnen direkt vor die Füße und spricht diese Wahrheit aus. Und das ist äußerst unbequem. Vielleicht gab es auch Leute, denen das egal war, aber also für den Vater ist es sehr unbequem gewesen. Das ist äußerst unbequem. Das ist diese Wahrheit. Und das Wunder selbst, dass er trotzdem reagiert und dass er sagt, nachdem der Vater ihn weiter genervt hat, dass er sagt, geh nach Hause, dein Sohn ist gesund. Das ist Liebe. Und das ist für mich, das sehe ich immer wieder, macht das mal, wenn ihr Geschichten über Jesus hört oder wie Gott reagiert, auch mit dem Volk Israel, das ist seine Natur, Wahrheit und Liebe. Und das schließt sich gar nicht aus bei ihm, das finde ich so toll. Das ist also der erste Grund, wo ich sage, deswegen ist das so gelaufen. Der zweite Grund, den ich sehe, ist, und auch das erleben wir immer wieder und lesen es auch immer wieder, Gott nutzt auch eine falsche Motivation. Er nutzt auch eine falsche Motivation. Denn was aus dieser falschen Motivation heraus passiert, es geschieht Begegnung. Ja? Es geschieht Begegnung. Also die Leute kommen aus einer falschen Motivation zu Jesus, sehen ihn, haben Begegnung mit ihm und diese Begegnung fängt an, sie zu verändern. Weil aus dieser Begegnung entsteht, zumindest für den Vater und für die ganze Familie, und für das ganze Haus die richtige Motivation. Und dass aus so einer verkorksten Situation, aus so einer falschen Motivation, aus einer Situation heraus, wo man sagt, das hat schon falsch angefangen. Ja, da würden wir Deutsche doch sagen, abreißen, neu machen. Aus so einer verkorksten Situation, die nutzt Gott und sorgt dafür, dass daraus die richtige Motivation wird. Von oben herab, nicht von unten herab, von oben herab. Und das ist göttlich und gnädig. Das ist absolut göttlich und gnädig. So ticken wir Menschen nicht. So tickt er. Und der dritte Grund, und das hat mich umgehauen, als ich das gefunden habe. Der dritte Grund ist, dass Jesus mit dieser Sache, mit dieser Reaktion, Wachstum im Glauben provoziert. Denn das ist quasi, also die Überschrift für heute, das hatte ich euch, glaube ich, vorenthalten, auf der Spur des Glaubens. Auf der Spur des Glaubens. Jesus provoziert Wachstum. Hä? Wie denn das? Also schauen wir uns doch mal die Entwicklung des königlichen Beamten an, weil das ist spannend. Zuerst, denke ich, glaubt er aus Verzweiflung an das Wunder. Aus Verzweiflung. Er macht sich auf den Weg und sagt, ich gehe das Risiko ein. Ich habe von Jesus gehört, diese Nummer da bei Kana, wer sowas kann, der kann vielleicht auch mehr. Und das ist so aus dieser Verzweiflung heraus. Und dann weist Jesus ihn ja eigentlich zurück mit so einer Aussage. Würden wir sagen, okay, du willst mir nicht helfen, alles klar, habe ich verstanden, ich gehe. Nee, dem Vater ist das wichtig, der bleibt dran, der kämpft. Und dann passiert es, dass Jesus auf ihn reagiert und ihm das sagt. Und dann muss er an das Wort glauben. Ja? Denn der königliche Beamte, das hätte er können, aber der sagt nicht, ja, ist okay, dass du das jetzt hier gesagt hast, aber heb dir deine Rede auf, mitkommen. Ich habe gesagt, mitkommen, nicht jetzt hier was sagen. Komm mit. Wir brauchen dich da, du musst die Hand auflegen, du musst ein Tuch nehmen, du musst was auch immer machen. Nur so funktioniert das. Nee, da gibt es eine Entwicklung. Seht ihr das? Aus der Verzweiflung heraus entsteht Glauben, aus der Verzweiflung heraus entsteht ein Glauben daran, dass das Wort, was Jesus ausgesprochen hat, eintrifft. Mehrfach gesagt, komm herab, aber er hat es nicht gemacht. Und dann glaubte er dem Wort von Jesus. Und das ist auch ein Prozess. Also es gibt da so einen Teilsatz, wo drin steht, er fasste Glauben. Ich glaube, dass das Heftigste war in der ganzen Geschichte. Den Weg nach Hause, 30 Kilometer mit den Verhältnissen damals. Glauben fassen bedeutet, ich gehe weg und weiß überhaupt nicht, was ist. Ich habe nur diese Aussage, ich habe nur dieses Erlebnis und ich glaube, dass das ein Prozess ist, dass das ein Kampf ist. Ich habe mich da versucht hineinzufühlen und habe mir gedacht, wenn ich dann nach Hause gehen würde und jemand von meinen Liebsten würde da zu Hause mit dem Tod ringen und ich habe nichts außer so eine Aussage. Das würde mich Überwindung kosten. Gehe ich nochmal zurück und sage, pass auf, ich habe mir das nochmal überlegt, du musst doch mitkommen. Das ist Kampf. Und das ist dieses Glauben fassen. Ja? Das ist dieses Glauben fassen. Und dann glaubt er an den Herrn, kommen ihm seine eigenen Leute entgegen und sagen, es ist tatsächlich wahr, es ist passiert. Es geht ihm besser. Und das ist eine Entwicklung, das ist eindeutig eine Entwicklung. Und das ist für mich provoziert mit dieser ersten Reaktion. Jesus hat in das Herz geguckt, hat gewusst, er glaubt einfach, dass ich das kann, aber ich möchte, dass es darüber hinausgeht. Ich möchte, dass er dahinter schaut, wo das herkommt, diese Macht. Das möchte ich. Und deswegen bleibe ich hier nicht stehen und sage, ja, geh nach Hause, ist in Ordnung, sondern ich weise ihn erstmal zurück und ziehe ihm erstmal einen Knüppel über den Kopf, weil das ist das, was da passiert ist, emotional. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wo bin ich? Was ist denn mit uns? Was hat uns das zu sagen? Wo stehen wir denn auf diesem Weg des königlichen Beamten? Was ist denn, wenn wir jetzt feststellen und sagen, ja, vielleicht bin ich so gerade auf diesem Weg, vielleicht ist mein Glauben ein Stück weit stecken geblieben. Vielleicht geht es mir gar nicht um ihn, also um den Herrn, sondern vielleicht geht es mir um mich. Also das war es ja für den königlichen Beamten. Es ging ihm nicht um Jesus, es ging ihm um seine Leute, um seinen Sohn. Aber vielleicht erst nochmal zurück, weil da haben wir ja noch diese Gruppe Galiläa, die da rumstanden, ja, die Neugierigen. Vielleicht sagen wir ja, ach, wir haben ja gar keine Not. Interessant auch diese Geschichte, ja, dass also aus der Not heraus das entsteht. Wir haben ja gar keine Not und wir stehen vielleicht in der Gruppe Galiläa und sagen, ja, den Jesus, den kennen wir. Also, hast du das gesehen, so kann man doch mit einem leidenden Vater nicht umgehen. Also, wie kann man denn so einen Spruch machen? Also, selbst wenn der zu Herodes gehört, ja, also das wünscht man doch keinem, dass jemand in so einer Situation ist. Und das mit dem Wein auf der Hochzeit, na, das war ja ganz nett. Aber dann diesen Vater ohne irgendwas in der Hand wieder wegschicken, also es geht doch nicht, da muss man doch was tun. Da muss man doch was tun, da reicht doch nicht so ein Spruch. Und erinnere dich mal an diese Hochzeit in Kana, wie der seine Mutter angefaucht hat. Also das geht doch gar nicht. Der war damals schon so zickig und wollte damals auch nicht helfen. Also das passt super überein. Das ist einfach ein zickiger Mensch. Also Also sind wir nicht, oder? Oder sind wir viel reifer? Da sind wir viel reifer. Also zurück zum königlichen Beamten. Vielleicht haben wir einiges gehört und haben wir einiges erfahren, wo wir Befriedigung für uns suchen in unserem Glauben. Wo es um unsere Neugier geht, wo es um unsere Wünsche geht. Und vielleicht sind diese Wünsche sogar wirklich, wirklich eine echte Not, so wie hier. Das ist ja nicht, möchte gern tolleres Leben haben oder so, sondern hier geht es wirklich um die Basis, um echte Not. Wo sind wir? Oder sind wir vielleicht doch schon dieses Stück weiter in dieser Entwicklung dieses königlichen Beamten und auf dem Weg? Ja? Sind aber noch am Glauben fassen. Ja? Vielleicht auch am Hadern und sagen, warum denn unbedingt so? Warum denn nicht anders? Oder sind wir vielleicht so auf dem halben Weg zurück, dass wir sagen, nee, so habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Ich muss noch mal zu Jesus gehen und sagen, also bitte anders. Vielleicht stehen wir auch gerade und sagen, also das muss ich jetzt erstmal verkraften, was ich bis jetzt erlebt habe. Vielleicht sind wir aber auch schon noch ein bisschen weiter und uns sind schon Menschen entgegengekommen, die uns spiegeln, die uns Zeugnis geben und sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Du brauchst nicht zurückgehen. Ist gut. Ist es gut. Richtiger Weg. Oder sind wir schon darüber hinaus? Ja, sind wir schon wieder zurück zu Hause? Und unser Glauben hat Wurzeln geschlagen. Und wir schauen weg von uns und schauen auf ihn. Jesus ist da, ob mit oder ob ohne Wunder. Und Johannes 20, 29, selig, wo Jesus das zu Thomas sagt, ja, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich sage nicht, dass wir nicht mit unserer Not zu Christus kommen dürfen. Natürlich, also Gott ist unser liebender Vater, natürlich. Das ist der erste Weg, der allererste Weg. Aber hier ist die Geschichte einfach ein bisschen anders. Ja? Und was benötigen wir denn, um ihn zu erkennen? Benötigen wir dafür ein Wunder? Vielleicht reicht uns ja dieses, vielleicht überleg mal, reicht uns ja dieses Wunder, was am Kreuz passiert ist. Das ist für mich das größte Wunder, was überhaupt jemals passiert ist. Und das kann mir nicht vorstellen, dass da noch was Größeres kommt. Und vielleicht reicht uns ja dann auch der Heilige Geist, weil der ist es nämlich, der den Glauben in uns provoziert und raussucht und raus und vorholt. Der Heilige Geist muss das aufschließen. Ich glaube, dass Jesus uns im Glauben wachsen sehen will, ja, so wie er das hier bei dem königlichen Beamten gemacht hat. Und das heißt eben nicht, dass er einfach nur unsere Erwartungen erfüllt. Und wenn er sie erfüllt, dann heißt das noch lange nicht, dass er sie so erfüllt auf dem Weg, wie wir uns das wünschen und vorstellen, sondern vielleicht auf einem anderen Weg. Kann aber sein, dass wir auch die Augen vielleicht geöffnet bekommen für die Wunder, für die wir vorher blind waren. Auch das erlebe ich immer wieder, dass ich ein Wunder jahrelang vor Augen habe und es einfach nicht sehe. Und am Ende schließt sich ja dieser Kreis zu dieser Idee, zu diesem Gedanken ganz am Anfang, wo ich euch gesagt habe, stellt euch vor, die Leute lieben euch, aber sie lieben euch für das, was ihr tut und nicht für das, was ihr seid. Nicht für das, was ihr seid. Und so ist es, glaube ich, mit Christus hier. Er möchte gerne von uns angebetet werden und verehrt werden, nicht für das, was er tut, sondern für das, was er ist. Für das, was er ist. Und deswegen, nehmt Schritt im Glauben. Ich will euch ermutigen, ich will euch Kraft geben. Nehmt Schritt im Glauben, schaut, wo ihr steht und geht mutig voran. Und wenn ihr vielleicht sogar vorne seid, ja, vorausgelaufen seid, dann ermutigt die anderen, ja, dann ermutigt die anderen, nehmt die anderen mit, kommt einander entgegen, so wie die Knechte das getan haben, ja. Die haben gesagt, jetzt müssen wir hinterher, wir müssen zu ihm laufen, wir wissen ja, wo er hingegangen ist, wir müssen zu ihm laufen, müssen ihm diese gute Nachricht übermitteln, müssen ihm sagen, was los ist. Das ist meine Hoffnung und mein Wunsch und der Segen, der euch begegnen soll. Amen.